Letzte Woche sprachen wir vor allem über die USA, die Verschuldungssituation und die kritische Situation am US-Rentenmarkt. Da gestern zum Wochenstart in den USA Feiertag war und die Börsen geschlossen, konzentrieren wir uns heute komplett auf Europa. Das bedeutet zum einen, ich habe noch einige Fragen von Ihnen zu beantworten. Zum zweiten werde ich Ihnen einen europäischen Index mitbringen, über den man sonst häufig gar nichts hört. Und die Aktie der Woche. Nach längerer Zeit schauen wir wieder einmal auf die aktuelle Situation bei ASML. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet: Hin und her macht Taschen leer, auch bei Donald Trump. Wir haben Dienstag, den 27. Mai. Mein Name ist Michael Winkler. Sie kennen mich. Noch einmal herzlich willkommen. Ja, lassen Sie uns direkt loslegen. Sie hatten mir hier, wie Sie sehen, einiges an Themen, Hausaufgaben, Fragen mitgegeben. Erstens, Sie fragen mich nach dem asiatischen Markt bzw. Emerging Markets. Dazu als kurze Antwort heute, aber als eine ganz lange Antwort am Freitag, im Wochenschluss. Wir werden am Freitag den Brückentag nutzen und eine komplette Sonderausgabe über die Emerging Markets machen. Wir hatten ja schon einmal eine absolute Sonderfolge über den japanischen Markt. Dieses Mal schon jetzt als Ankündigung, jetzt am Freitag, ganz ausführlich die Emerging Markets. Dann Ihre zweite Frage. Welche Aktien würden wir für ein Buy and Hold Forever, also die Ewigkeitsaktien, empfehlen? Besten Dank für Ihre Antwort. Also die Aktien für immer, das ist so eine gute Frage, die häufig kommt. Und dazu habe ich Ihnen auch einige Antworten mitgebracht. Zum einen eine wunderschöne Statistik über den MSCI World mit der Überschrift: Die Börsenwelt verändert sich. Wie meine ich das? Ja, es ist so, wenn wir immer in die Top-Titel in der Gewichtung des MSCI World schauen, denken wir, das sind die absoluten Weltmarktführer und sie werden es auch in den nächsten 10, 20 Jahren weiter so bleiben. Doch weit gefehlt, wir schauen einmal drauf. Die wertvollsten Unternehmen aus dem Jahr 1990 im MSCI World. Da hatten wir Nippon Telegraph and Telephone, IBM, Royal Dutch, General Electric, die Industrial Bank of Japan, Exxon, Toyota, die Fuji Bank, die Sumitomo Bank und die Daiichi Kangyo Bank. Also das sind 6 Japaner unter den wertvollsten Top 10 im Jahr 1990. So, wie sah das 10 Jahre später aus im Jahr 2000? Da haben wir bei den Top 10 General Electric, ExxonMobil, Pfizer, Cisco, Walmart, Vodafone, Microsoft, Citigroup, AIG und Merck. So, die 6 Japaner aus dem Jahr 1990 aus den Top 10, die sind in der Versenkung verschwunden und auf einmal haben wir in den Top 10 9 von 10 aus den USA. So, wie sah es denn 10 Jahre später, 2010, sozusagen direkt nach der Finanzkrise in den USA aus? Da, wenn ich hier drauf schaue, sieht schon etwas gemischter aus. Also legen wir los. ExxonMobil, PetroChina, Apple, BHP Billiton, Microsoft, die Industrial and Commercial Bank of China, Petrobras, die China Construction Bank, Royal Dutch und Nestle. So ein bunter Strauß. So, und dann im Jahr wieder 2023, relativ nah aktuell an heute, da sieht es wieder sehr US-lastig aus. Wir haben Apple, Microsoft, dann noch Saudi Aramco, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta, Berkshire und Visa. So, allein über diese 30 Jahre sehen wir, dass sich die Verschiebung sowohl was die Länder angeht, was die Sektoren angeht, häufig innerhalb von 10 Jahren sehr stark verändern kann. Und man glaubt es in dem Moment häufig eben nicht, weil das sind ja in diesem Moment die aktuellen Marktführer. Und man denkt, das wird immer so sein, aber die Vergangenheit zeigt, dass sich das immer stark verändert. Also die Frage nach den sozusagen Aktien für die Ewigkeit ist gar nicht so einfach. Dazu, es gibt ganz, ganz viele Artikel, also ich habe auch hier einen dabei. Wachstumsstark, krisenfest, dividendensicher, 20 Aktien für die Ewigkeit. Also sowas finden Sie ganz häufig. Deswegen, es gibt da kein richtig und kein falsch. Sie hat noch gefragt, welche wir denn momentan nennen würden. Ich habe Ihre Frage natürlich an meinen lieben Christian Gombert, an Gombi weitergegeben. Und er hat mir so eine kleine Auswahl gegeben. Und auch die ist natürlich jetzt nicht vollständig. Und dem einen passt dieser Titel nicht oder dem anderen jener nicht. Also man kann auch andere ersetzen. Aber einfach nur, um ein Gefühl zu geben. Wie ist Christian Gombert vorgegangen? Ja, Fokus auf Qualitätsunternehmen bedeutet starke Marktstellung und gutes Management, solide Bilanz, hohe Eigenkapitalverzinsung, also Return on Equity, und attraktive Cashflow-Generierung mit einem Gesamtfazit. Am Ende des Tages sollten das Aktien mit steigenden Buchwerten sein. So, er hat mir für die USA 6 herausgesucht, er hat mir für Europa 6 herausgesucht, und am Freitag, im Wochenschluss, werden wir dann auch über Einzeltitel aus den Emerging Markets sprechen. Also USA, wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Visa, Microsoft, oh, er hat sich getraut. United Health, wenn die Turbulenzen vielleicht einmal vorbei sind, die aktuellen. Spotify, Netflix und Philip Morris. Aus Europa, auch 6 Titel, sind sogar 3 Deutsche dabei. Münchner Rück, Allianz, Deutsche Börse, Nestle, L'Oreal, LVMH. So, um Ihnen ein Gefühl zu geben. Das zu dem Thema, ja, Blue Chips, Aktien für die Ewigkeit. Dann hatten wir von Ihnen noch einige Fragen, und wir hatten uns ja letzte Woche sehr intensiv mit dem Thema eben Rentenmärkte beschäftigt. Und hier haben Sie mir 2 sehr gute Fragen gestellt. Die eine geht um die Depotstruktur. Es wird ja immer empfohlen, Depot 70-30, also 70 Aktien, 30 Anleihen. Wobei auch das, ich weiß nicht, ob das immer empfohlen wird. Für den einen gibt es ein 60-40, für den anderen ein 70-30. Für den nächsten, der mehr Aktien haben möchte, ein 80-20-Portfolio. Der etwas konservative und möchte vielleicht an 50-50. Also auch da gibt es wie so häufig nicht die richtige Antwort. Aber wie soll ich sozusagen das Thema Anleihen privat abbilden? ETF oder doch Anleihe, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, USA oder EU? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, aus mehreren Gründen. Wie immer ist grundsätzlich wichtig, dass die Struktur im Portfolio stimmt. Also wenn Sie den Block Anleihen richtig abbilden möchten, sollten Sie zum ersten wissen für sich, möchten Sie nur innerhalb des Euros anlegen und dann eben in Staatsanleihen und oder Unternehmensanleihen, oder möchten Sie auch Währungen, vor allem bevorzugt in der Regel den US-Dollar, beimischen? Das ist die erste grundsätzliche Frage. Dann ist die Aufteilung Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Die Vergangenheit hat jetzt gezeigt in den letzten Jahren, dass zum einen, wenn wir rein auf die Performance-Zahlen schauen, jetzt die Staatsanleihen permanent in der Wertentwicklung hinter den Unternehmensanleihen guter Bonität zurückgeblieben sind. Kann vielleicht auch inzwischen mit den explodierenden Schuldenständen der Staaten zu tun haben, auf die wir zum Beispiel gerade letzte Woche für die USA sehr ausführlich eingegangen sind. So, das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist ja Einzelanleihe oder ETF. Ja, Einzelanleihe ist gar nicht so einfach zu erwerben für Sie als Privatanleger, weil ganz häufig fängt es mit mehreren Hürden an. Es beginnt damit, dass viele Anleihen eine Mindesthandelssumme von etwa 100.000 Euro oder Dollar haben. Also das wird dann nicht gerade passen für die meisten Anleger. Dazu kommt, dass viele Anleihen gar nicht mehr sozusagen für Privatanleger zugelassen sind. Das heißt, wenn Sie als Kunde bei Ihrer Bank eine Einzelanleihe erwerben wollen, dann über die Börse, dass häufig diese Produktinformationsblätter gar nicht hinterlegt sind vom Emittenten, also Sie schon gar keine Möglichkeit haben, diese Anleihe zu erwerben. Und drittens, wenn Sie es geschafft haben, all das zu überwinden, also Sie finden eine Anleihe, die ein Mindesthandelsvolumen von 1.000 oder 2.000 Euro oder Dollar hat und sie ist sogar für Privatanleger zugelassen und handelbar, zum Beispiel an der Börse Stuttgart, dann müssen Sie noch auf die Geldbriefpreise achten, die häufig bei den Anleihen relativ breit sind. Also es ist insofern gar nicht so einfach, sich ein Anleihendepot mit einzelnen Anleihen sozusagen zusammenzubauen. Das dazu. Dann kommen wir eben zu dem Thema, zum Beispiel dann eben vielleicht ETF. Und dazu habe ich noch eine zweite Frage, um die korrekt und ausführlich beantworten zu können. So, Eine Frage zu Renten-ETFs. Inzwischen werden Produkte mit festgelegter Laufzeit angeboten. Laufzeitfonds, Beispiel die iBonds. Wie bewerten Sie solche Produkte verglichen mit ETFs, die auf bestimmte Restlaufzeitsegmente lauten und unbestimmt laufen? Auch das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil Sie schaffen es mit dieser Frage sozusagen einen wichtigen Kernpunkt anzusprechen. Wenn Sie Einzelanleihen in Ihrem Portfolio haben, dann haben Sie einen festen Coupon und eine feste Laufzeit und irgendwann wird bei Fälligkeit Ihnen diese Anleihe zu 100 wieder zurückgezahlt. Bei den normalen Renten-ETFs, ob das der gesamtbreite Markt ist, ob das ein spezielles Segment ist, dass Sie sagen, US-Staatsanleihen größer 10 Jahre, bei den normalen Renten-ETFs haben Sie genau diesen Punkt, nämlich diese Fälligkeit werden, haben Sie nicht. Diese ETFs laufen unendlich. Also wenn Sie sozusagen einen ETF mit Staatsanleihen auf 10-jährige US-Treasuries erwerben, wird natürlich im Zeitablauf auch dort die Laufzeit geringer, aber dann werden diese Anleihen da herausgenommen und neue 10-jährige wieder hereingenommen. Also Sie werden sozusagen immer ein 10-jähriges ETF im Portfolio haben, das nie fällig wird und haben dadurch auch nicht den Vorteil, dass sozusagen die Restlaufzeit kürzer wird und vor allem heute, da wir viele Anleihen haben, die ja auch unter 100 notieren und nachher zu 100 zurückgezahlt werden, also sichere Kursgewinne versprechen, das haben Sie mit den normalen Renten-ETFs nicht, ist ein klarer Nachteil für die normalen Renten-ETFs. Und Sie sprachen dann die Renten-ETFs mit fester Fälligkeit an, jawohl. Da gibt es inzwischen einige, aber gar nicht so viele. Es sind zwei Anbieter momentan am Markt. Es sind zum einen die iBonds von iShares und dann kamen auch noch die X-Trackers mit Target Maturities. Die Laufzeiten, die wir da momentan finden, also sind von diesem Jahr bis die längsten, die ich gefunden habe, bis zum Jahr 2033, das wären 8-jährige Fälligkeiten, also insofern und in der Regel Euro oder Dollar, die meisten auf Unternehmensanleihen. Das ist durchaus was Sinnvolles, wenn Sie es schaffen, eine Fälligkeit oder eine Laufzeit zu finden, die es sozusagen gibt, als fällig werdendes Laufzeit-ETF und die dann zu Ihren Wünschen passt. Also momentan maximal bis 8 Jahre. Da können von den meisten, glaube ich, die Wünsche erfüllt werden. Wenn Sie sagen, dass Rentenniveau oder das Zinsniveau heute ist so attraktiv und ich möchte gerne eine 10-jährige, 15-jährige, 20-jährige Laufzeit haben. Die sind momentan am Markt nicht emittiert, also die Anleihen schon, aber nicht die fällig werdenden ETFs. Das heißt, mit den fällig werdenden ETFs, wo Sie den Vorteil haben, dass zur Fälligkeit alles Richtung 100 dann im Kurs zurückgezahlt wird, Laufzeiten eben von 2025 bis 2033 und eine durchaus sinnvolle Ergänzung. So viel zu Ihren Fragen. Hoffe, habe wie immer alles beantworten können. Ein kurzer Blick zum Start auf die Märkte. So, wir hatten ein kleines Update zu unserem US-Rentenmarkt. Die 30-jährige US-Treasury, die wir letzte Woche bis 5,13 hatten in der Rendite, ist momentan ziemlich genau bei etwa 5%, also ein relativ ruhiger Wochenstart. Dann schauen wir in der Regel auf unseren DAX. Der ist da, wo er eigentlich immer steht, in den letzten Tagen und Wochen bis auf den Freitagnachmittag. Er ist ziemlich genau bei 24.000 Punkten. Und da sind auch schon diese 800 Punkte Kursrückgang, mal ganz kurz auf die Meldung von Donald Trump vom Freitagnachmittag, schon wieder aufgeholt. Also relativ stabil in der Nähe der 24.000-Punkte-Marke. Und unser Swiss Leader Index, unser Schweizer Aktienindex, der ist auch genau da, was ich Ihnen als Zielzone genannt hatte, im Bereich um die 2000 bis 2020 Punkten, im Rahmen sozusagen seiner 100-200-Tage-Linie und des Gaps, das er geschlossen hat, aber auch da relativ ruhig. So, unser erster richtiger Punkt, unsere Schlagzeile der Woche. Donald Trump hört auf Frau von der Leyen und verschiebt die Frist für neue EU-Zölle. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet Hin und her macht Taschen leer, auch bei Donald Trump. Genau darauf möchte ich hinaus. Als am Freitagnachmittag die Meldung kam, Donald Trump hält 50%ige Importzölle aus der EU für einen schönen, gesunden, guten Tarif, knickten ja relativ schnell die Märkte relativ stark ein, der DAX bis zu 3%, ganz kurz, also über 800 Punkte am Stück, weil das sollte dann schon ab nächster Woche, Anfang Juni, gelten. Und Jetzt ist es wieder so, Europa und die USA wollen nun bis zum 9. Juli, also haben wir doch nochmal 5 Wochen mehr Zeit, eine Einigung im Handelsstreit erzielen. Worauf möchte ich damit hinaus, auch mit der Überschrift hin und her macht Taschen leer? Vergessen Sie die aktuellen Meldungen von Donald Trump. Wenn Sie darauf immer reagieren wollen, sind Sie meistens zu spät und haben häufig das Pech, bei negativen Meldungen zu schlechten Kursen verkaufen zu wollen oder bei positiven Meldungen zu höheren Kursen wieder zurückkaufen zu wollen. Das macht definitiv keinen Sinn. Das schlimmste oder stärkste Beispiel hatten wir Anfang April mit dem Kurseinbruch über 3 Tage, der dann nach wenigen Wochen wieder aufgeholt war. Also vergessen Sie die aktuellen Schlagzeilen und behalten Sie den Blick für das große Ganze, für die große Gesamtsituation. Auf die gehe ich am Ende nochmal ein. Also unsere Schlagzeile der Woche, Donald Trump mal hü, mal hot, mal hin, mal her. Jetzt haben wir wieder ein paar Wochen Zeit. Und ich hatte Ihnen versprochen, wir konzentrieren uns heute komplett auf Europa, weil auch das immer wieder gewünscht wird von Ihnen. Und ich hatte Ihnen in den vergangenen Wochen unter anderem als Indizes den Eurostox 50 mitgebracht. Ich hatte Ihnen den Stock 600 mitgebracht. Als europäisches Pendant zum S&P 500, also die 600 größten Unternehmen Europas. Was bringe ich Ihnen heute unter Punkt 2, unserem Index der Woche mit, den Stocks Europe 50. So, das ist so ähnlich wie der Eurostox 50, aber dass das Wort Euro durch Europa ergänzt wird, was bedeutet, wir haben alle europäischen Börsen hier mit enthalten und das bedeutet vor allem die großen, also UK und die Schweiz sind mit dabei und Skandinavien. Schauen wir mal kurz direkt drauf in die Aufteilung nach Regionen. Eben UK ist der größte Markt mit 24% Gewicht. Direkt dahinter Frankreich 23% Gewicht, die Schweiz mit 19% und dann kommt Deutschland 15% und dann die Niederlande mit 6% und dann wird es schon relativ unbedeutend. Aber Sie sehen vor allem mit UK und der Schweiz im Europa-Index haben Sie die größten Märkte eigentlich mit aus Europa dabei, die Sie im Eurostoxx 50 so nicht dabei haben. Wie sieht die Struktur nach Sektoren aus? Mit gut 20% die Financials, knapp dahinter auch mit knapp 20% Gesundheitsversorgung, dann mit 13% die Industrie und auch 13% nicht zyklischer Konsum. Und die IT, die Technologie, die in den USA ja so dominierend ist, in auch in Gesamteuropa mit etwa 9%. Spannend auch der Blick auf die Top 10. Ja, da ein deutsches Unternehmen, SAP, mit knapp 5%, wertvollstes Unternehmen momentan in Europa. Dahinter mit 4,6% Gewichtung Nestle, dann mit 4,3% ASML, auf die werden wir gleich noch einmal gesondert eingehen. Knapp 4% Roche, knapp 4% Novartis, gut 3,5% AstraZeneca, 3,5% Novo, also Sie sehen hier lauter Pharmakonzerne. 3% Shell, also Energie, Öl, dann mit 3% die HSBC, Banken, hatte ich Ihnen auch schon mal als Aktie der Woche genannt und wir haben noch eine deutsche Aktie in den Top 10 mit knapp 3%, die Siemens. So, diese 10 von den 50 machen dann allein 38% des Portfolios aus. Wie sieht denn die Wertentwicklung dieses Stocks Europe 50 langfristig aus und macht denn die Konzentration auf die sozusagen 50 Größten, auf die absoluten Blue Chips, macht das Sinn? Ja, schauen wir doch mal in den Kursverlauf der letzten 10 Jahre hinein auf Wochenebene. Und wir sehen speziell eben seit 2021 per Saldo steigende Kurse in Europa. Wir sehen rechts am Rand diesen April-Ausverkauf von 4.800 Punkten bis auf 4.000, ziemlich genau. Und das war spannend, weil bei 4.000 läuft die gelbe Linie, die 200-Wochen-Linie. Und aus dem Jahr 2023 im Bereich der 4000-Marke auch eine charttechnische Unterstützung. Also da hat in diesem Kursrutsch unser Stocks 50 idealtypisch dort aufgesetzt und sich wieder nach oben wegbewegt. Sieht gut aus. Also es ist der Blue-Chip-Index für Gesamteuropa. Er befindet sich strategisch in einem intakten Aufwärtstrend. Das ist auch fein. Allerdings mit den aktuellen Kursen jetzt in dem Bereich von 4500, 4600 Punkten sind wir mitten wieder in der Widerstandszone angekommen. Und Sie kennen seit einigen Wochen für die kurzfristige Ebene mein relativ verhaltenes Bild, meine relativ zurückhaltenden Aussagen, was für die nächsten Wochen die Kursentwicklung an den Aktienmärkten angeht. Aber grundsätzlich, neben Eurostox 50 nur für die Eurozone und dem Stock 600, wer es ganz breit haben möchte, die größten 50 Aktien aus Gesamteuropa, Stoxx Europe 50, auch als ETF möglich, auch ein wunderschöner Index aus Europa, auch der für diejenigen, die nicht 600 europäische Aktien haben möchten, sondern dann nur die größten 50 Blue Chips im Portfolio. So viel zu unserem Index der Woche. Ja, und unser dritter Punkt, die Aktie der Woche. Ich hatte Ihnen gesagt, wir schauen nach längerer Zeit wieder einmal auf die Verfassung der ASML-Aktie. Kurz drei Wörter oder vielleicht auch drei Punkte zu ASML. Sie war in den Top 10 ja drinnen in Europa. Das heißt, sie gehört zu den wertvollsten Unternehmen. Sie hat nach wie vor einen Börsenwert von 260 Milliarden Euro. Sie macht dieses Jahr etwa 32 Milliarden Euro. Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr etwa 28, für das nächste Jahr 25 geschätzt und für das Jahr 2027 mit den momentanen Prognosen von etwa 20. Also es ist sozusagen die europäische Aktie aus dem Halbleitersektor. So, und wie sieht die Aktie denn technisch aus? Also zum einen, von dieser Rekordjagd an den Börsen und diesem hervorragenden Jahresstart an Europas Börsen ist bei der ASML immer noch nichts zu sehen. Das heißt, der erste Punkt lautet schon mal ganz klar, sie ist immer noch ein Underperformer. Sie notiert unterhalb ihrer fallenden 200-Tages-Linie. Die ist momentan bei 685 Euro. Und sie hatte versucht, Mitte Mai, das ist gerade nur mal ein paar Tage her, diese fallende 200-Tages-Linie zu überwinden, ist genau bis zu ihr angestiegen und wieder abgeprallt. Sie notiert eben momentan im Bereich um 660 Euro, immer noch darunter. Also, immer noch Underperformer, immer noch kein Kaufsignal, aber ich glaube, die Bodenbildung schreitet voran. Das ist so das Thema, was wir auch bei Novo Nordisk letzte Woche hatten. Man kann diesen Kursverlauf momentan mit etwas Fantasie, ja, so ein bisschen als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation erkennen. Eben in dem Kursrutsch im April Richtung 520 wäre der Kopf. Sie hätten aus dem März bei 630 die linke Schulter. Wir bilden jetzt die rechte Schulter aus. Die Nackenlinie verläuft eben bei knapp 700 Euro. Würde dann auch passen mit der 200-Tages-Linie, die bei knapp 700 Euro verläuft. Bedeutet insgesamt größer 700 hätten wir auch dann bei der ASML endlich ein richtiges, auch wieder nicht nur taktisches, sondern glaube auch strategisches Kaufsignal. Noch ist es nicht ganz so weit. Sie ist immer noch in der Bodenbildung. Aber zum Vormerken, wenn die ASML über 700 Euro ansteigen sollte, dann sollte die Bodenbildung vollendet sein und wir haben dann hoffentlich wieder eine bessere Phase mit deutlich steigenden Kursen. Aber noch ist es nicht so weit. So viel zur Aktie der Woche. Nach längerer Zeit wieder einmal die aktuelle Situation bei ASML, die ja im laufenden Jahr, wie gesagt, immer noch bei minus 2 ist, während unser Stoxx 600 eben bei plus 11 liegt. So viel zum Thema immer noch der vorhandenen Underperformance. Bedeutet, zusammengefasst zum Wochenstart, lassen Sie sich von diesen permanenten Meldungen von Donald Trump nicht immer wieder irritieren. Es wird Ihnen nichts bringen. Heute Hü, morgen Hot. Und das Reagieren auf die neuesten Meldungen war häufig falsch. Immer wenn etwas Schlechtes kam und sie meinten, verkaufen zu müssen, haben sie schlechte Verkaufskurse erwischt. Immer wenn dann eine gute Meldung kam und sie meinten, wieder aufgrund der guten Meldung kaufen zu müssen, haben sie dann die entsprechenden höheren Preise wieder zahlen müssen. Also lassen Sie, es macht keinen Sinn. Hin und her macht Taschen leer. Bedeutet, wir bleiben im Fokus bei Europa. Ich hatte Ihnen heute als neuen Index der Woche auch den Stoxx Europe 50 vorgestellt, die 50 größten Unternehmen aus Gesamteuropa, eben mit UK und der Schweiz. Eine sehr schöne, interessante Mischung, reine Blue Chips. Und als Aktie der Woche, die ASML-Aktie, die erst bei Kursen oberhalb von 700, sie ist heute bei 660, ein Kaufsignal generieren würde, die Bodenbildung abgeschlossen hätte und dann endlich durchstarten könnte. Aber auch dort ist es noch nicht so weit. So, das war's für heute zum Wochenstart im Weitblick. Hoffe, alle Fragen beantwortet haben, zu haben. Fokus auf Europa, wie gesagt. Und der Ausblick am Freitag, wenn Brückentag ist, werden wir, wie gesagt, eine reine Sondersendung aufnehmen, nur mit dem Thema Emerging Markets. Also wir lassen alles Aktuelle weg. Das Aktuelle, wenn sich noch was ergeben sollte, werden wir in den Weitblick in der nächsten Woche reinpacken. Wir kümmern uns einfach nur um die Emerging Markets. Wie sind sie strukturiert? Macht es Sinn, sie ins Portfolio zu nehmen? Viele wichtige Fragen und bis dahin. Es hat mich wie immer sehr gefreut. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, für Ihr Einschalten, für Ihr Abonnement, für Ihren Daumen. für Ihre Fragen und Kommentare, die wir nach wie vor versuchen werden, so gut es geht, zu beantworten. Und ich verbleibe, wie immer, es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.